Radio Maria.
Spezialsendung.
Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder zu einer Sendung. Heute mit Anna-Maria Malkusch. Grüß Gott, Anna-Maria, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ohne Aufregung, ohne alles, heute ging es gut. Ich freue mich, hier im Studio zu sein und ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet zu haben.
Und im Anschluss gibt es ja auch eine Weiterführung des Themas und wir gehen dann in die Kapelle und werden dort auch mit den Leuten, die vielleicht jetzt noch hinzukommen möchten, das Seminar weiterführen.
Ja,
wir haben als Thema das königliche Hochzeitsmahl, Matthäus 22. Genau. Wie kommst du auf dieses Thema?
Dieses Thema hat mich schon vor Jahren in Deutschland bewegt. Ich habe das mal in einer Predigt gehört und es hat mich ähnlich angesprochen wie auch das Bekehrungserlebnis von mir vor über 15 Jahren mit den 10 Jungfrauen. Und in Matthäus 22 haben wir ja eine klare Einladung. Aber bevor ich dazu komme, habe ich euch ja wieder was mitgebracht, so wie letztens und vorletztens oder fast regelmäßig. Diesmal ist es aber keine Bibelstelle, sondern es ist dieses wunderbare, wunderbare alte Chorallied »Gott ist gegenwärtig«. Und ganz anders wie normal würde ich wirklich darum bitten, dass wir damit anfangen und jeder, bitte, jeder singe mit, was das Herz ihm zeigt, wie gut er den Text kann oder auch nicht, weil wir wollen unseren Gott, Jesus Christus von Nazareth, Jeshua HaMashiach und den Vater Yahweh Adonai erheben, denn er lädt zu diesem Hochzeitsmahl ein. Dann gibt's leider ein paar Komplikationen, auf die komme ich gleich.
So spielen wir also das Lied ein. Gott ist gegenwärtig. Elke Reichert singt dieses Lied.
Seht, wir erinnern uns kaum noch an den Text. Aber Gott ist gegenwärtig. Lasset ihn von uns angebetet sein, in Ehrfurcht vor ihm neigen. Wir sollten uns solche wunderbaren Choräle, wir sollten uns so wunderbare, tiefe, tiefe Texte, die Menschen von uns schon vor 100, 200 oder 300 Jahren empfangen haben, wirklich in der Fülle wieder zu Herzen nehmen. Denn wenn wir das tun, dann schlagen wir unsere Augen nieder, wenn wir Matthäus 22 lesen. In Matthäus 22 geht es um die Vorbereitung der Hochzeit des Lammes unseres Herrn Jesus Christus. Aber was passiert? Zweimal lädt der Herr ein durch seine Diener. Und wir müssen es ja auf uns heute übertragen. Er lädt uns ein zu einem Hochzeitsmahl mit seinem Sohn. Wir sprechen hier noch nicht von der Braut. Wir sprechen von der Vorstufe, den Gästen. Und er lädt uns, die Gemeinde, sein Volk ein. Menschen wie du und ich, wie Thomas als Leiter, als Pfarrer, wie viele andere. Und was passiert? Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht in den letzten 3 Jahren. Ich hatte in den letzten 3 Jahren den Auftrag, in Deutschland viele Leiter kleiner und großen Gemeinden, kleiner Hauskreise, wirklich von unterschiedlichsten Ebenen, katholisch bis freikirchlich, in die Ruhe des Herrn zu rufen, nur als Botin, nicht sonst, dass jeder Einzelne sich als Einzelperson, als Mensch wie als Leiter in die Ruhe Jesu Christi begibt, um zu hören, wahrzunehmen, auf welchem Kanal auch immer, was er mit uns in Deutschland, und heute habe ich diesen Auftrag sowas von klar bekommen, für die Schweiz einzuladen. In Deutschland ist es mir wirklich passiert, auch wenn ich die Leute gut kannte. Alles gut und schön, du kennst meinen Terminkalender nicht. Was meinst du, was ich alles vorhabe? Was alles zu tun ist, was es kostet, eine Gemeinde zu leiten, ob als Pfarrer oder als Pastor, ob als Familienvater oder Mutti. Und die Kinder sind sowieso busy. Die haben mit der Freizeit genug zu tun. Wenn wir jetzt das Lied nochmal hören, Gott ist gegenwärtig. Ist das die richtige Einstellung? Was passiert nämlich dann? Der Herr lädt zweimal ein. Und es gibt 1000 Ausreden. Genauso wie ich sie gehört habe. In der Schrift steht, der eine heiratet, der andere kauft ein Pferd oder eine Kuh oder dies oder jenes. Jeder hatte eine absolut plausible Ausrede oder Entschuldigung. Ich will es ja gar nicht abwerten. Ja, lese es ruhig mal vor.
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagte den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. So, genau. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: »Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen?« Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern: »Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt.«
Und gerade den letzten Satz, den kennen wir ja ganz gut. Viele sind gerufen, wenige sind auserwählt. Und ganz oft hörst du dann, also zu den Auserwählten gehöre ich nicht. Aber lasst uns nochmal zurück wirklich zu diesem Anfang kommen. Der König hat gerufen, um ein Hochzeitsmahl auszurichten. Ich frage jeden Hörer, auch später auf den Podcast, jeden Jungen, ich höre gerade im Moment von ganz viel Hochzeiten, die geplant sind für die nächsten Wochen und Monate, auch oben auf der Alp, bei Barbara und im Flüli und so weiter. Zunehmend im Mai, Juni sind die lokale und wunderbaren Gelegenheiten ausgebucht. Wie fühlt ihr euch als Eltern? Wie fühlt ihr euch als Brautpaar, wenn die, die geladen sind, nicht kommen, sondern jede Menge Entschuldigungen haben? Es gibt einen Grund, warum diese Einladung gekommen ist, an sein Volk, und das sind wir. Das sind wir. Dieses Wort hat für jetzt, für heute, für diese Zeit wirklich eine besondere Bedeutung. Ich habe feststellen müssen, dass alle, die diese Bitte, die nicht von mir kommt, auch heute hier für die Schweiz nicht gehört und abgetan haben, noch nicht mal geprüft haben, auch ihr Herz nicht geprüft haben. Es gab danach Gemeindezusammenbrüche, Krankheiten, alles Mögliche. Was sagt uns die Schrift? Er wurde zornig. Würden wir nicht zornig sein, wenn wir ein wunderschönes Fest feiern wollen, mit besonderen Bedingungen und keiner, den ich lieb habe, den ich bisher wertgeschätzt habe, den ich bisher versorgt habe, für den ich da war. Und jetzt lade ich ein, ich will noch nicht mal was von ihm, ich verlange oder fordere noch nicht mal was von ihm. Aber andere Dinge, Prioritäten sind wichtiger. Meine Lieben, es gibt keine wichtigere Priorität wie das, was uns unser Herr aufträgt. Ich muss es heute wirklich so deutlich sagen, die Zeit ist reif. Es kostet seinen Preis. Ich weiß noch das erste Mal, wie ich vor 5, 6 Jahren mindestens rief mich der Herr in seine Stille. Ich war noch Unternehmerin. Nach dem Weltjugendtag habe ich ja wieder versucht, anders auf die Beine zu kommen, hatte ein kleines Buchgeschäft, war nur noch mit einem Angestellten, keinen 25 mehr. Und ich konnte mir nicht erlauben, wegzugehen. Ich war auf einem Seminar und ich hörte den Herrn sagen, komm in meine Stille, komm in meine Ruhe. Und ich war so begeistert, auch von dem Seminar, es war alles so toll. Ich so, ja, Herr, ich komme. 3 Tage kriegen wir schon hin, ein schönes Wochenende. Und dann war Pause, ich hörte nichts mehr. Wenn das kommt, weiß ich, okay, ich liege nicht auf der Wellenlinie im Willen Gottes. Seminar ging noch einen Tag weiter, ich dann, okay, Herr, 7 Tage. Echt, es ist schon für mich wirklich damals eine Herausforderung gewesen. 7 Tage das Geschäft schließen, ich muss den Mitarbeiter bezahlen. Ich wusste nicht wie. Und ich fand mich echt toll, ganz ehrlich. Also 7 Tage als Unternehmerin und so, ne? Mhm. Gut, das Seminar war vorbei. Ein Mann kam auf mich zu, der dort auch übersetzt hatte und sagte zu mir, Frau Malkusch, der Herr ruft Sie in seine Ruhe. Ich sag, ja, ich weiß, ich komme voller Freude 7 Tage. Er guckt mich total verdutzt an und sagt, das habe ich, glaube ich, nicht gehört. Und jetzt gucke ich verdutzt und sag, wie? Das ist doch eine tolle Zeit. Ja, sagt er, aber ich habe mindestens 3 Wochen gehört. Echt, ich bin vom Stuhl gefallen, wenn ich drauf gesessen hätte. Um mich herum waren eine ganze Reihe Frauen. Jetzt war es ja peinlich, da zu sagen, nee, das geht ja gar nicht. Und ich bin ja auf das Geld angewiesen und so. Ne? Da kommt dann Scham und Peinlichkeit. Und ein bisschen sicherlich auch davon getrieben, habe ich gedacht, ja, gut. Und eine Frau sagte zu mir, du, sowas habe ich auch erlebt. Es war die beste Zeit meines Lebens. Das hat mich irgendwo überzeugt. Und ich sage, gut, Herr, keine Ahnung, wie das laufen soll. Aber ich mach's. Ich habe es gemacht. Ich hatte wenig Geld, vielleicht für eine Tankfüllung im Portemonnaie und im Auto. Das Auto mit einem Haufen Bücher. Ich hatte ja einen Buchshop. Und habe gesagt, so, jetzt bist du dran. Ich mache das Geschäft ganz so. Ich gebe meinen Mitarbeiter frei. Ich kann ihn in der Zeit gar nicht bezahlen. Und bin losgefahren. Ich kürze es jetzt ab, weil wir noch so viel tollen Text haben, kriegen wir wieder mal nicht durch. Aber es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und dann bin ich diese 3 Wochen auf der Straße unterwegs zu verschiedenen Positionen, die ich erst, und das ist für euch wichtig, ich habe sie erst gesagt bekommen, als ich mich erstens entschieden, zweitens vorbereitet habe, wirklich dann auch gepackt habe. Nicht nur gesagt, ja, ich komme, und dann heißt es ja in der Bibel auch, ja, dann dreht er sich rum, ja, ich mach's, und dann dreht er sich rum und tut es nicht. Ich habe es vorbereiten müssen, ich habe mein Auto gepackt, ich bin ins Auto gestiegen und dann heißt es, zu dieser Adresse fährst du. Ich bin in den 3 Wochen mit dem wenigen Geld, was ich hatte, durchgekommen. Ich habe dann auch Bücher verkauft, der Herr hat die Tür geöffnet, nicht ich. Ich bin mit mehr Geld und einem vollen Tank zurückgekommen nach 3 Wochen. Das Geschäft war zu. Und die Nachbarin in diesem Bahnhof in Hasloch, ganz liebe Frau, sagte zu mir, Annemarie, bitte entschuldige, aber während du weg warst, haben Leute gefragt nach dem und jenem Buch und ich habe einfach aufgemacht und habe es ihnen verkauft. Hier hast du einen Umschlag mit dem Geld. Ganz treu. Und das Geld war für die nächste Miete. Das gebe ich euch als Zeugnis. Auch wenn es unmöglich ist, es wird von ihm gemacht, wenn er ruft, geht. Wir haben nichts anderes im Moment. Was ist denn passiert? Ja, diese Hingabe kostet wirklich Geld. Die kostet seinen Preis. Bei mir hat sie auch einen Preis gekostet. Und seitdem hat er das mehrfach gemacht und bis zu 4 Wochen. Jetzt im Moment laufen 3 Monate. Ja? Und es ist sowas von erstaunlich. Jetzt werde ich Mitte Mai für fast 5 Wochen in Israel sein. Und das ohne festes Einkommen, weil ich auf Spendenbasis lebe. Ihr Lieben, es geht kaum schwieriger. Aber er hat gerufen und er ruft einen von euch, geht zur Nachbarin. Auch das ist meine Einladung zum Hochzeitsmahl. Es hat was mit unserer Herzenshaltung zu tun. Befasse dich mehr mit meinem Wort. Hör mehr Radio Maria. Da gibt's ein paar gute Sendungen. Es ist so unterschiedlich. Die Jugend fängt an. Nicht nur die Disco ist wichtig, nicht nur das Spiel ist wichtig. Ich bin wichtig und ich bin würdig, denn ich habe euch auch diese Würde gegeben. Und was haben die anderen gemacht? Diese Hochzeitsvorbereitungen des Herrn sind ins Leere gelaufen, noch schlimmer. Er hat dann, also die Leute, die Menschen, wir haben diese prophetischen Leuten, Propheten, Prophetinnen, die es heute genauso gibt, verprügeln lassen, rausgeworfen und sogar getötet. Was ist denn heute Rufmord? Wir töten nicht mehr unbedingt mit dem Messer oder mit der Keule. Aber ein gut gestreuter Rufmord macht jeden kaputt. Wir sind schuldig. Der Herr wird die Person sicherlich wieder aufbauen und herausholen, auch wenn sie schwer verletzt ist. Aber dieser Rufmord, der heute so gängig ist, dieser Klatsch, der heute so gängig ist, macht es das Ganze kaputt, was er aufbauen will. Uns zu rufen, weil wir die Message nicht hören werden. Weil es uns gerade nicht passt. Weil der Inhalt gerade nicht in meine Pläne passt. Weil die Person vielleicht nicht in meine Vorstellung passt, denn es können auch Kinder und Ehefrauen sein. Ich muss das heute so deutlich sagen, weil wir nicht bereit sind. Wir sind nicht bereit, weder zur Braut uns zurüsten zu lassen. Das ist kein automatischer Prozess. Noch sind wir bereit, überhaupt dann die Hochzeit allein zu besuchen. Es geht ja weiter. Er wurde dann so zornig, dass er sagt, so, jetzt geht raus an die Straßen, an die Kreuzungen. Was bedeutet das heute für uns? Wir werden erleben, dass Menschen auf der Straße sich bekehren. Durch Gottes Eingreifen, vielleicht durch Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, von denen wir es nicht vermutet haben, die aber das so ungeschickt und wie auch immer unperfekt sie es machen, sie werden es machen und es werden frisch Bekehrte sein, die dann zum Hochzeitmahl bekommen. Das sind dann nicht die, die schon seit sie geboren sind in einer Kirche oder Gemeinde drin sind, aber nichts für den Herrn getan haben, die dann zum Hochzeitsmahl eingeladen sind, sondern die, die wirklich tun, egal wie gut oder wie schlecht es erstmal kommt, weil ihre Herzenshaltung stimmt. Da ist keine Arroganz, da ist keine Überheblichkeit, da ist kein eigenes Gerechtigkeitssystem, warum ich das gerade nicht machen will, was ich glaube zu spüren oder wo mir der Herr, wenn ich es nicht richtig wahrnehmen kann, mir jemand schickt, der mir das eben sagt. Wir sehen Jesus nur als unseren Freund und unseren Diener und er erfüllt uns wirklich von ganzem Herzen auch unsere Wünsche. Er hat uns erlöst, er hat uns errettet und seine Gnade ist und bleibt so übergroß, dass er den Berg aller unserer Sünden bedeckt. Darauf kann ich mich schon stützen und verlassen. Aber was ist, wenn ich das nur im Kopf und nicht in den Herzen habe? Wir haben auch, und deswegen in den letzten Sendungen habe ich euch immer wieder die Betonung auf Jeshua HaMashiach. Das ist nicht nur Jesus der Gesalbte. Für was ist er denn gesalbt? Er ist zum König gesalbt und das sagt HaMashiach, zum König, der König. Er ist unser oberster Herrscher, er ist eine Majestät. Da ist sogar allein Respekt zu wenig. Wir haben es gerade in dem Lied gehört. Vielleicht, wir werden ja noch wie immer beten zum Schluss, aber wir sollten es uns auf YouTube oder wo auch immer nochmal anhören. Einen Ruf der Majestät von Majestäten, der dieses Universum geschafft haben. Und das glauben wir alle, alle Zuhörer glauben das. Sonst würden sie hier nicht einschalten. Ob sie schon in beiden Händen greifen können oder nicht, das ist eine andere Sache. Und das macht's nicht schwierig. Das ist für Gott nicht schwierig. Aber wir glauben, dass er dieses Universum geschaffen hat. Wir glauben, dass er der Herr der Herren ist. Wir glauben, dass er der Name über alle Namen ist, der wirklich die Hölle erzittern lässt. Jesus Christus von Nazareth. Aber wir haben auch was zu tun. Er ist kein Automat, wo ich 5 Euro reinstecke oder Schweizer Franken und meine Wünsche kommen raus. Er macht es aus Gnade und aus Liebe zu uns. Aber wie wär's denn, wenn der Schweizer, ich weiß nicht, Ratspräsident oder wer ist hier die oberste Hausnummer?
Bundespräsident.
Der Bundespräsident oder in Deutschland die Frau Merkel oder in England die Königin uns einladen würde, uns Kleine, zu einem Bankett, zu einem Meeting. Würden wir uns nicht überschlagen? Würden wir nicht alles tun, um pünktlich zu sein? Denn wenn wir es nicht sind, war das die einzige Einladung. Wir wären unten durch. Wir werden noch nicht mal mehr gefragt werden, ob wir das Fußvolk sein wollen. Das ist bei Gott anders. Er zieht, er ruft, er macht's nicht nur einmal. Aber ich glaube von ganzem Herzen, und ich hatte das nicht vor, weil noch so viel anderes da ist, es in dieser Deutlichkeit heute nochmal beibringen zu müssen, wir können nicht mehr schlafen. Wir müssen dieser Aufforderung die er uns auf die ein oder andere Weise, auch hier durch das Radio, auf verschiedenen Wegen zukommen lässt. Wir müssen sagen, Herr, hier bin ich. Hineni heißt das in Hebräisch. Wir sind jetzt auf dieser Zeit aus Pessach heraus Richtung Berg Sinai, das ist eben Pfingsten oder Shavuot, das ist das hebräische Fest und ich sage ja immer, ihr Lieben, 3. Mose 23, es sind seine Feste. Es sind keine jüdisch oder hebräischen Feste allein, Gott sagt, es sind für uns alle. Aber was ist es? Wir kommen raus aus der Sklaverei und gehen hin in ein Brautversprechen. Am Berg Sinai hat er dem Volk Israel die 10 Gebote und im hebräischen Hochzeitskontext heißt es, das ist eine Ketuba gegeben. Ja, er gibt doch keiner Braut einen Hochzeitsvertrag, wenn die sich nicht vorbereitet. Der nächste Schritt war ja, dass er dann sagt, so, Gleiches mit Gleichem. Die Mord gesät haben, werden eben tot ernten. Er ließ ein Heer kommen, hast du vorgelesen, Thomas, und hat diejenigen, die eben dieses Böse auch für die Leute, die er geschickt hat, bewirkt haben, den gleichen Tod erleiden lassen. Glaubt ihr im Ernst, das ist heute nicht mehr möglich? Glaubt ihr im Ernst, dass wir für alle unsere Sünden ohne Buße, ohne Reue einfach durchkommen, wenn wir vor seinem Richterstuhl stehen? Ich kann euch sagen, wir werden es nicht. Egal, ob es heute gute Anrufe gibt oder auch mal der einen ist. Es ist so. Es ist so wichtig, dass wir begreifen, wir müssen unser Herz läutern lassen. Wir müssen unsere Zunge reinigen lassen. Wir müssen unser Gehirn, unser Verstand von ihm durchleuchten lassen. Sonst werden wir es nicht schaffen. Aus der Schrift können wir erkennen, dass diejenigen es wirklich mehr mit Desinteresse behandelt haben, so die Art der Ausreden, die da kam. Wir haben es vermasselt. Was wäre denn, wenn unsere Ehefrau oder unser Ehemann uns heute, morgen, nächste Woche sagt, du, ich habe jetzt gerade einen Ruf und ich soll das und das machen. Jetzt komme ich mal ganz kurz auf Klaus von der Flühe, der steht hier überhaupt nicht drin, aber der hat mich so super beeindruckt, weil ich war ja wieder im Flühli und in Seelisberg beten. Dieser Mann hat, nachdem er eine Familie, einen Betrieb, viel Wohl für die Schweiz getan hat, dann mit seiner Frau abgestimmt, ich werde mich zurückziehen, ich habe diesen Ruf. Das ist nicht für dich, das ist nicht für mich unbedingt, wir wissen nicht für jeden Einzelnen, aber es kann sein, dass eben heute deine Ehefrau kommt und sagt, ich mache Jugendarbeit. Ich habe so einen Ruf für die Jugend, ich möchte mich da engagieren. Machst du mit? Das sagt sie ja zu ihrem Mann. Oder der Mann sagt, du, irgendwie drängt's mich an, dann jetzt von Jesus zu erzählen, das nennt man Evangelisation, unterstützt du mich dabei? Und wenn es im Gebet ist, falls die Person eben als Ehefrau jetzt nicht unbedingt rausgehen. Gott wird rufen. Das ist prophetisch, das sage ich jetzt und ich habe es nicht geplant. Er wird rufen in der Schweiz, jeden einzelnen von euch auf einer Weise, wie ihr es nicht vermutet. Werdet ihr diesem Ruf folgen oder werdet ihr auch sagen, ich kann's nicht, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht reden, Mose. Herr, ich kann nicht reden. Und doch hat er es dann letztlich gemacht. Gott hat ihm jemand zur Seite gestellt. Ich sage nicht, verlasse deinen Job. Ich sage nicht, verlasse deine Familie. Also bitte das nicht missverstehen. Aber ich sage, Gott wird euch rufen. Er ist dabei. Auch durch die ganzen letzten Sendungen kam sowas immer wieder zum Ausdruck. Die Schweiz soll einen Aufbruch erleben, wie wir es noch nie erlebt haben. Aber es geht an uns vorbei, wenn er die Helfer auf der Erde nicht hat. Und da darf es nicht sein, dass wir sagen, oh, ich bin Katholik, ich werde also mit den Freikirchlern nicht zusammenarbeiten. Ich bin Jude, mit den Protestanten habe ich nichts zu tun. Wir sind ein Leib und nicht das Etikett wird zählen. sondern unser Herz wird zählen und ob wir dem Ruf folgen. Wir haben alle Kanten, wir haben alle Fehler. Aber wenn wir dem Ruf nicht folgen, werden wir auch die Quittung und die Konsequenz daraus tragen müssen. Denn dann lädt er ganz andere ein, Aussätzige, von der Straße. Mein Gott, wer ist denn das? Wie kommt er, dass der mit Vollmacht das Wort Gottes so verbreitet? Der ist ja gar nicht in unserer Kirche. Bitte, das soll nicht ironisch klingen. Wenn ich meinen Job nicht mache, egal wie klein er ist, und wenn er alten Menschen Freude machen, in Kindergarten gehen, von Jesus erzählen. Es ist vielfältig. Gott hat tausend Wege. Ich glaube, ich könnte noch den Rest der Sendung damit verbringen, hier mehr zu erzählen. Aber dieser Ruf erfolgt. Und jetzt kommt noch was. Die von der Straße sind gekommen. Der Saal füllte sich, aber nicht mit denen, die schon über viele Jahre, Jahrzehnte oder sogar Generationen Katholiken, Protestanten, Freikirchler oder Orthodox waren. Mit denen von der Straße. Aber einer hatte nicht das richtige Hochzeitskleid an. Und was ist unser Hochzeitskleid? Das Blut Jesu Christi, mit das uns gerecht macht. Aber es ist seine Gerechtigkeit. Und jetzt kann ich nur sagen, ihr Lieben, wenn unsere Gerechtigkeit wieder mehr und mehr durchschlägt, wenn wir wieder meinen, wir können es besser und wir sind besser wie die anderen, das nennt man Überheblichkeit und Arroganz, dann ist es nicht mehr das Kleid Jesu Christi seiner Gerechtigkeit. Dann ist es mein persönliches Kleid, das ich wieder angezogen habe. Und damit komme ich nicht weit. Und das ist, denke ich, sehr bildlich gesprochen, dass wir es wirklich verstehen können. Wenn ich sage, es ist unsere Gerechtigkeit, dann hat es was mit meinen Wunden zu tun. Es hat mit meinen Ungerechtigkeiten zu tun. Es hat mit meiner Erziehung zu tun. Und ich werde dann, wenn ich auf diesem Weg bleibe, nicht ihn erleben. Willst du eine ganz kurze Pause machen, sonst mache ich weiter? Denn wir kommen wirklich zu Lots Frau jetzt. Ein ganz schöner Hupser. Wir kommen zu Lots Frau, die sehr wohl was mit Matthäus 22 zu tun hat, auch wenn ich es nicht geglaubt hätte. Wir haben ein Gericht Gottes. Sodom und Gomorra. Gott war so liebevoll, Abraham zu fragen, wie viel sollen sein und dann werde ich es nicht tun. Das ist ein Teil. Dann kam aber der nächste Teil, dass er seinen Neffen Lot, auch eine schöne Geschichte, wo wir mal intensiv über unseren Charakter nachdenken könnten, das ist eine eigene Sendung, sagte, okay, ich rette dich. Er holt Lot raus und seine Frau mit. Gott sagt ausdrücklich, schaue nicht zurück. Lots Frau schaut zurück und erstarrt zur Salzsäule. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Ausleger, ganz viele Exegeten, die haben alle wirklich auch gute Erklärungen dafür. Salz ist etwas, was konserviert, haltbar macht, starr macht. Es steht aber in dem negativen Sinn auch, dass sie zurückgeschaut hat in Wehmut. Was habe ich denn da zurückgelassen? Dort hatte ich ein Haus, dort hatte ich Ansehen. Wir wissen, Sodom und Gomorra war der schlimmste Ort. Da galt alles, was Unmoral, sexuelle Unreinheiten und solche Geschichten waren, war an der Tagesordnung. Lot hat das erlebt, als die Engel kamen, dass er eine Frau, ich glaube seine Tochter, rausgegeben hat, die ist vergewaltigt worden und gestorben. Solche Sitten waren bei Lot und Sodom und Gomorra. Und die Frau guckt zurück, ach, was hatte ich denn alles dort Schönes. Und meine Nachbarn und überhaupt und Geld. Und jetzt gehe ich mit einem kleinen Päckelchen, kann kaum was mitnehmen und was weiß ich, was die Zukunft bringt. Und sie erstarrt. Wenn wir das auf uns heute sehen Und Gott ruft uns in etwas Neues. Es kann wirklich so radikal sein, wie es bei mir auch war. Wie bei Abraham, geh in ein fremdes Land und du weißt nicht, was du tust und wie du es machst. Den einen oder anderen kann es von euch auch so erwischen, aber das wird dann auch geprüft. Nur, was bedeutet es heute? Was verlasse ich heute? Ich verlasse heute vielleicht meine Tradition, unter Umständen das, was ich bisher gelernt habe, meine Meinungen, meine Pläne, ganz verschiedene Sachen. Und ich erstarre in dem, was ich unter Umständen 10, 20, 30, 50 Jahre meines Lebens schön brav in Bequemlichkeit getan habe. Es hat mir gut getan. Ich komme damit ganz gut klar. Ich komme damit zurecht. Nicht alles glänzt. Nicht alles ist gut. Schmerzen habe ich auch. Aber es ist mein Weg. Den kenne ich so. Und ich will nichts Neues. Damit es jetzt richtig gut wird, komme ich noch zu einer weiteren Bibelstelle, nämlich Offenbarung 3. Da wird die Gemeinde Laodicea, die letzte Gemeinde in den Sendschreibbriefen genannt. Die hat sehr viel mit Lots Frau zu tun, weil diese Gemeinde war so überheblich, so selbstgefällig, so selbstzufrieden. Sie sagt von sich, ach, ich bin reich, mir geht es gut, ich habe viel Erkenntnisse, es geht ja um die Gemeinde, es geht ja um uns heute, nicht ums Alte Testament, es geht um uns als Gemeinde, es ist das letzte Buch in der Bibel mit den Endzeitprophetien. Ja, und Laodicea ist bei vielen Auslegern übrigens wirklich die letzte Epoche in der Kirchengeschichte, also wir jetzt heute. Und wir sind alle so toll überzeugt, jeder auf seine Weise mit seinem eigenen Kärtchen. Oh, es geht uns so gut. Jesus ist anderer Meinung. Er sagt ganz klar, ich speie euch aus. Wenn ihr wenigstens kalt oder warm, heiß wäret, aber ihr seid lau. Ihr wollt mit beiden Beinen hier in der Welt sein, hier ein bisschen Religion haben, hier ein bisschen Glauben haben, aber bitte nicht bekennen, denn das ist augenblicklich auch nicht mal so toll. Wir haben Islam, wir haben andere Buddha, wir wollen uns ja gar nicht mehr so outen als Christen. Ich weiß, ich bin ein wenig herausfordernd heute. Aber es ist Gottes Herz, ihr Lieben. Das ist alles miteinander verknüpft. Wir haben es im Alten Testament. Und es kam Gericht. Wir haben es im Neuen Testament. Und Jesus sagt, ich speie euch aus in eurer Selbstzufriedenheit. Wir können es ja schon so gut. Bitte, es ist nicht nur der Nachbar. Ich muss nicht nur mit dem Finger auf den Nächsten zeigen. Wie sagt einer so schön, wenn ich mit dem Finger auf den Nächsten zeige, sind immer noch drei auf mich gezeigt. Und das meine ich wirklich auch ernst, weil Gott es ernst meint. Er möchte uns mit seiner Liebe da rausholen. Er möchte uns nicht ausspeien, aber er sagt, du musst dich entscheiden. Du musst dich wirklich sauber entscheiden, bist du für mich und für das Reich Jesu Christi, für das Licht, mit dem, was auch in der Bibel steht. Nicht nur, was du eben gelernt hast, so oder so, was Traditionen ausmachen. Ich sage jetzt hier nichts gegen Traditionen. Das sind gute Sachen dabei. Aber manche sind eben für die heutige Zeit nicht mehr richtig. Und es gibt genügend Irrlehren draußen. Und die sind nicht nur von Freikirchen oder anderen. Wir haben alle unsere Fehler. Keiner von uns ist perfekt und keine Kirche ist perfekt, keine Gemeinde ist perfekt. Wir sind auf dem Weg, der Einzige, der perfekt ist, ist Jesus Christus und er hat viel Arbeit mit uns. Aber wir haben einen wichtigen Punkt noch. Wir haben in Johannes 1, heißt es, dass Jesus zu den Seinen kam. Und da ging es wirklich Altes Testament, Juden. Gott hat ganz klar zu seinem Sohn gesagt, ich schicke dich zu den verlorenen Schafen Israels. Er hat nicht gesagt, ich schicke dich zu den Heiden und er hat nicht gesagt, ich schicke dich zu den Christen. Er war Jude im jüdischen Kontext. So wird auch die Hochzeit sein. Das wird keine europäische Hochzeit sein. Wir müssen uns ein bisschen damit beschäftigen, weil das prophetische Bedeutung hat. Aber er sagt eben auch ganz klar, so, darauf musst du dich vorbereiten. Und die Juden haben ihn nicht angenommen. Er ging ans Kreuz, das war klar, das war wirklich notwendig. Sie sind so abgefallen, dass er nur eine Versöhnung mit dem Vater bringen konnte durch sein Blut. Und er sagt in seinem Wort, niemand nimmt mir das Leben, denn ich gebe es freiwillig für die Schafe Israels. Aber er sagt auch, ich habe zwei Herden. Ein einziges Mal sagt das mit der zweiten Herde, sind sehr wohl auch die gemeint, die 10 verlorenen Stämme, die einfach dann vertrieben wurden. Erzähle ich euch wieder mal anders, die Zeit läuft so schnell. Und was ging dann weiter? Sie nahmen ihn nicht auf, sagt Johannes. Und was ist heute? Heute steht im Neuen Testament, er klopft an. Auch sein Schreiben, bitteschön. Also letztes Buch Mose. Er klopft an. Wer ihm aufmacht, mit dem wird er Gemeinschaft oder Mahl halten. Lest's nach. So, aber wir haben ihn ausgeschlossen. Warum muss er denn anklopfen? Das sind so Fragen, die man sich, wenn man ein bisschen länger mit der Bibel geht, eben auch dann mal hinten drauf kommt. Warum steht es so drin? Er muss an unsere Herzenstüren anklopfen. Das ist nur dann notwendig, wenn er draußen steht. Wenn er nicht in unserem Herzen ist, wenn er nicht wirklich so in uns lebendig sein kann, wie er es möchte und wie viele von uns es wirklich auch glauben. Aber das heißt noch lange nicht, weil ich es so glaube, dass es tatsächlich so ist. Weil es gibt ein paar schöne Kriterien, an denen ich mich dann auch orientieren kann. Und das ist mal wieder wie immer nur ein Bruchteil dessen, was ich sagen will, denn mit dem Anklopfen, mit dem Wissen, wenn wir jetzt gleich beten, müssen wir uns neu entscheiden. Wir müssen wirklich in die Buße gehen, ernsthaft, nicht nur so ein bisschen. Wir müssen uns entscheiden, bleib ich stehen, wenn mein Nachbar vielleicht ein Muslim ist und es nicht witzig findet, dass ich Jude oder dass ich Christ bin. Oder weil es so opportun ist, jetzt Buddha oder Hinduismus nachzufolgen. Was du willst noch mit diesem alten Kram zu tun haben, ist doch alles nur ein Märchen. Nein, ist es nicht. Der Glaube ist das, was uns gerecht macht vor unserem Vater mit dem Blut Jesu Christi. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Nur er kann mich weiterbringen. Ja, es hat was mit Nichtsehen zu tun. Ich muss an etwas Unsichtbares Glauben, aber das hatten wir bei Jesus, wie er gestorben ist und wieder auferstanden ist auch. Die Jünger haben ihn, Lukas und alle anderen Evangelien, bei dem Weg nach Emmaus nicht erkannt. Und der liebe Thomas, der war so lange ungläubig, bis er wirklich seine Hand in die Wunde legen kann. Wir müssen stehen bleiben. Und jetzt kommt noch eine ernsthafte Aufforderung, und das hat mit Israel zu tun heute. Im Anschluss werden wir ja wirklich über Tröstet, tröstet mein Volk sprechen, ja, ab 6 Uhr. Aber da geht's erstmal darum, ich brauche Trost. Wie tröste ich? Gott braucht Trost. Ihr Lieben, habt euch mal vorgestellt, Gott braucht Trost? Das wird sich Stück für Stück in den nächsten 2 Abendveranstaltungen, diese und nächste Woche, zeigen. Aber Israel, für den diese Schriftstelle Tröstet, tröstet mein Volk eigentlich auch geschrieben war, Jesaja 40, ist jetzt in einer extremen und bedrohlichen Lage. Und wir haben diese Geschichte mit Ruth in der Bibel, wo wirklich eine Ruth, die Moabiterin, also Heidin war, bei Orpha, ihrer Schwiegermutter, die ist ja aus Israel rausgegangen wegen einer Hungersnot mit ihren 2 Söhnen. 2 Söhne waren verheiratet worden mit Moabiterinnen. Beide Söhne starben und eben der Ehemann starb. Die Naomi war ganz arm, sie musste zurück, sie hatte nichts mehr zu legen. Die 2 Schwiegertöchter wollte sie freigeben, geht zurück zu eurer Familie. Also, hier ist die Entscheidung. Schönes Musical übrigens, Kindermusical, ganz toll. Aber sind wir Ruth oder sind wir Orpha? Orpha wollte zurück zu ihren Traditionen, zu ihrem Elternhaus, zu ihrem Götzendienst. Alles, was sie bisher kannte, was sie für ihr, sie wollte nicht ins Unbekannte gehen. das war ihr zu haarig, zu unsicher. Und dann hat sie noch nicht mal einen Mann gehabt. Und dann soll sie auch noch für eine alte Frau sorgen. Wo liegt denn da mein Vorteil? Es gab keinen. Es gab keinen Vorteil. Aber Ruth hat gesagt, ich habe so viel von diesem Gott gesehen. Dein Gott ist mein Gott. Und wo du hingehst, will ich hingehen. Wir haben wirklich jetzt, und das wird nächste Mittwochabend dann sein, über Israel viel zu sprechen. Wir haben eine aktuell bedrohliche Lage. Und ihr Lieben, ob ihr es wollt oder nicht, das betrifft uns in Europa. Denn in Syrien, wo dieser ganze Herd ist, und Iran, die damit verzeugnet ist, verbunden sind, wollen die Russen Warnsysteme, Raketensysteme plantieren, die so langstreckend sind, dass die Europa ohne Mühe erreichen. Klar sind die ersten Sprengköpfe, und Iran ist ja sehr stark dabei, die Atomköpfe innerhalb von 3 Wochen wirklich zu aktivieren oder in die Lage zu kommen, das zu machen. Nur dieses Raketenabwehrsystem von Russland wird es nicht mehr so erlauben, dass die Verteidigung, und bisher hat sich Israel ausschließlich in Kriegen nur verteidigt, nie angegriffen, dass aber auch in der Verteidigung, wenn solche Raketenköpfe abgeschossen werden, sie werden sich nicht so verteidigen können, denn plötzlich sind Russen dazwischen und sie wollen ja nicht die Russen und den Dienst, der dort ist, irgendwie treffen. Ganz unschöne Sachen. Aber wenn wir nicht beten, wenn wir nicht Stellung beziehen, es ist so viel Falschmeldung unterwegs, dann haben wir für den Augapfel Gottes auch eine Aufgabe verpasst, die er uns gibt. Es sind unsere Gebete, Herr, greif ein. Es sind unsere Gebete, Herr, sie kommen jetzt immer mehr in Schwierigkeiten. Man nennt das Bedrängnis. Diese Zeit ist festgelegt im Buch Daniel. Auch dann später nochmal die ganz schwere Bedrängnis. Trouble of Jacob heißt es in Englisch. Und da müssen sie, weil sie die Ohnmacht auch erkennen, dann wieder zu ihrem Gott, zu dem einzig wahren Gott, den wir alle kennen, Yahweh Adonai, zurück. Die Juden sagen immer, haben wir schon immer gemacht. Es geht jetzt nicht heute darum, all diese Geschichten aufzudecken. Wir klopfen an unsere eigene Schulter. Wir klopfen an unser eigenes Herz und sagen, Herr, wo bin ich sündig geworden? Dir gegenüber. Wir lesen im Augenblick Schriftstellen, 3. Mose 16 bis 18, da geht es um Unreinheiten, um Hurerei. Dieser Geist der Hurerei, der ist überall, das ist ein weltweiter Geist. Wir brauchen uns nur Fernseh anzugucken und die Unmoral. Und von dieser Warte her kann ich, wenn auch sehr, sehr zusammengefasst und knapp, eben heute nur sagen, ihr Lieben, wir stehen vor Entscheidungen zum Ruf Gottes für uns selbst, für unsere Berufung, für eine ganz klare Ausrichtung. Bin ich wirklich für Jesus Christus von Nazareth, nicht nur für irgendeinen Christus, glauben wir ja auch wirklich alle und sollen nicht angezweifelt werden. Aber wir müssen von unserem Herzen schreien, Herr, wir wollen keine Kopie, wir wollen nichts Falsches gemacht haben. Wir wollen diesen Juden Jesus, der du warst. Wir können ihn nicht europäisieren. Wir können nicht was anderes damit machen. Ich habe mein Leben so verbracht. Ich bin immer dem, was man mir auch kirchlich vorgelebt hat, hat doch gut gepasst. Es ist die letzten 10 Jahre, die mich aus dem ganzen bisherigen Lebensweg herausgenommen haben und auf neue Wege gebracht haben. Und die waren schon immer gültig, aber ich habe sie nie gesehen. Ich habe diese zusätzlichen Sichten. Jesus ist Jude, er hat einen jüdischen Kontext. Die Hochzeit wird diese Elemente behalten. Ich muss mich damit auskennen. Er heiratet nur jemand, der ihn in diesen Eigenschaften auch lieb habt und kennt. Und. Das sind dann mal die Bücher, hoffentlich werden sie irgendwann mal geschrieben, über die Tage der Braut. Und was ich alles tun kann und auch muss, um mich zu reinigen und zu heiligen. Es ist nicht mit 2 Gebeten getan. Auch wenn ich mich lossage, muss ich von meinem Charakter mich verändern lassen. Ich muss neue Wege unter Umständen gehen lassen, denn Jesus sagt uns, ich mache alles neu. Und die Wege kennt ihr noch nicht. Was hat Josua erlebt, als er Kanaan, das neue Land, erobert hatte? Er bekam von Gott die klare Aussage, bereinigt euch, heiligt euch und bereitet euch vor, denn den Weg, den ihr jetzt geht, seid ihr noch nie gegangen. Den kennt ihr noch nicht. Und damit muss ich leider schon wieder Schluss machen, obwohl eben wirklich der Antisemitismus und der unterschwellige Antisemitismus in unserer Kirche leider, leider sehr groß ist und sehr viel Tradition hat, überall. Auch wieder keine Kirche ausgenommen. Lasst uns beten, lasst uns wirklich auf die Knie gehen und hört euch dieses herrliche Lied, diesen Choral nochmal an und bittet den Heiligen Geist, er möge euch Offenbarung und Erkenntnis über das geben, wie Gott heute bei dir, bei mir, bei allen hier im Studio, hier im Haus, bei jedem von euch in der Wohnung gegenwärtig ist. Und so beten wir und dann schließen wir ab, weil die nächste Sendung kommt, mit einem ganz kurzen Gebet zur Abwechslung. Herr, vergib uns.
Amen.
Herr, vergib uns. Es wäre so lang, unsere Buße auszuführen. Vergib uns. Wir sind nicht auf dem Weg. Läutere uns und mach uns frei, sehend, hörend, damit wir deinem Ruf folgen können, damit wir deinem Volk unterstützen können, damit wir wirklich auf deinen Wegen gehen. Amen.
Amen. Vielen Dank, Anna-Maria. Was du sagst, trifft auch mich ganz im Herzen. Es gibt das Gleichnis vom wahren Weinstock und den Reben. Und da sagt ja Jesus auch, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und das wird dann alles auch weggeworfen. Also, als ich das heute im Evangelium gelesen habe, hat es mich doch auch sehr...
Heute.
Ja, das war heute. Das ist heute das Tagesevangelium. Und ja, passt genau. Es ist wirklich eine Zeit, wo wir herausgefordert sind. Und wie wir das an die Menschen heranbringen können, dass, ja, dass man eigentlich keine Zeit mehr hat, um einfach so zu tun, als würde nichts geschehen.
Nein.
Das ist die große Kunst, dass man es mit Liebe tut und doch irgendwo versucht aufzuzeigen, dass eine gewisse Dringlichkeit vorhanden ist. Also bleiben wir dran mit dem Thema.
Wir können nicht mehr schlafen.
Ja, ja. Also ich sehe das genauso. Eben, was ist das, wenn wir keine Frucht bringen? Was geschieht damit?
Ja? Und was ist,
wie viel
wenn ich
Schuld
selbst
liegt bei uns? Wie viel Schuld liegt bei uns, weil wir alles gehen lassen und auch nicht mehr den Mut haben, etwas zu sagen. Also wir bleiben am Thema dran.
Ja, wir haben ja noch viel Zeit. Und wie gesagt, es wird auch sicher über innere Heilung und Freisetzung auch noch Sendungen geben, aber wahrscheinlich mehr eben auch kleinere und größere Seminare, weil wir kriegen das nicht alles immer in einer Stunde hinein. Und wir brauchen die Impulse, um aufzuwachen und wirklich zu sagen, Herr, und wenn es sein muss, ein Eimer kaltes Wasser.
Vielen Dank, Anna-Maria, und Gottes Segen.
Dankeschön.
Radio Maria.
Die Sendung haben wir nur dank Ihrer Spende produzieren können. Herzlichen Dank.